Deutschlandfunk.
Den Babybrei schön selbst pürieren und in der Schwangerschaft auf Alkohol und Kippen verzichten. Da würdet ihr ja wahrscheinlich noch mitgehen. Kinder auch mal schreien lassen, wenn sie aufs Knie gefallen sind oder nicht einschlafen können. Da sehe ich jetzt schon die Fronten aufziehen. Aber wie wäre es dann erst hiermit? Nach der Abnabelung wird das Kind erst einmal beiseite gelegt und 24 Stunden in einem abgedunkelten Raum, frei von Nahrung und fern der Mutter verwahrt. Ich glaube, das wäre heute ein Fall fürs Jugendamt.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Egal ob Babybrei selber machen, das Trösten von Kindern oder auch das Baby nach der Geburt 24 Stunden wegsperren, all das steht drin in Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Dieses Buch ist 1934 erschienen und wurde geschrieben von einer gewissen Johanna Hara. Die Frau war Ärztin, Mutter und vor allem waschechte Nationalsozialistin. Die erste Schwangerschaft ordne die Frau, solche Sachen schrieb Hara, ordne die Frau ein an die Front der Mütter unseres Volkes, die den Strom des Lebens, Blut und Erbe weitertragen und auferstehen lassen. Ja, und was glaubt ihr, wann dieses Buch mit solchen Sätzen, wann Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wann das letzte Mal veröffentlicht wurde? 1987. Das Deutsch hatte man dann mal vorsichtshalber aus dem Titel gestrichen. Johanna Hara und die Nazi-Pädagogik, ne, haben nicht nur versucht, alle Kinder und eigentlich auch alle Eltern Deutschlands zu erziehen, sondern taten es auch noch de facto lange nachdem die Nazis schon besiegt waren. Und darüber machen wir uns heute Gedanken hier in einer Stunde History.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dich nach deinen Kindheitserfahrungen zu fragen,
Matthias. Ich hoffe, dass ich das alles überwunden habe.
Wir reden später vielleicht nochmal drüber. Grüß dich, Matthias. Bevor wir über diese Johanna Hara sprechen wollen und ihre Vorstellungen von Kindheit und Erziehung, müssen wir vielleicht, wenn wir jetzt erstmal so ein historisches Fensterchen aufmachen wollen, Matthias, erstmal darüber sprechen, dass so Vorstellungen von Erziehung und von sowas wie einer Kindheit überhaupt, ja, dass solche Vorstellungen relativ neu sind auf der langen Zeitachse unserer Geschichte.
Ja, wenn wir einfach mal nach ganz früher zurückgucken, dann waren Kinder kleine Erwachsene. Mitunter dienten sie der Daseinsvorsorge im Alter für ihre Eltern und ihnen wurde keine besondere Rolle zugedacht. Und das Verhältnis zwischen den Eltern und den Kindern, das war wenig herzlich oder gar liebevoll, sondern meistens von einem harten Alltag geprägt, der wenig Zeit für Freizeit oder so etwas übrig ließ. Sehr oft wurden Kinder zu Arbeiten eingesetzt, die von Erwachsenen nicht mehr so gut oder gar nicht gemacht werden konnten. Und alles in allem, verglichen mit heute, war das ein wirklich tristes Kinderleben.
Ja, oder vielleicht sogar eben gar kein Kinderleben, sondern eben, wie du gesagt hast, kleine Erwachsene. Wann hat sich diese Vorstellung vielleicht mal so langsam geändert?
Naja, ein Datum kann man da natürlich nicht nennen, aber es gab ein Buch, das viele Menschen beeindruckt hat und von der Obrigkeit kurz nach dem Erscheinen 1762 beschlagnahmt wurde. Mhm. Nämlich Emile von Jean-Jacques Rousseau, den kennen wir alle aus der Aufklärungszeit. Ja. Das war ein Bildungshandbuch oder ein Roman über eine idealtypische Kindererziehung, die ganz nach dem Motto des Philosophen und Aufklärers Rousseau in dem freien und selbstbestimmt erzogenen Menschen münden sollte. Das Buch wurde viel gelesen und bei manchen wich dann die Gleichgültigkeit gegenüber Kindern, Wärme, Zuneigung und dem Bemühen, das Kind als Kind und eben nicht als Erwachsener zu verstehen. Fast zur gleichen Zeit entstand übrigens auch eine neue Wohnkultur. Voneinander abgetrennte Zimmer gab es auf einmal statt Durchgangszimmer, die keine Privatheit erlaubt haben. So entstanden Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer und eben auch Kinderzimmer.
Und jetzt hast du es ja eben schon gesagt, Rousseau, der Emile geschrieben hat, bekannter Name, bekannt durch die Aufklärung. Das heißt, mit diesen Erziehungsideen oder überhaupt der Entstehung von Erziehungsideen bewegen wir uns etwa in der Aufklärung.
Ja, das kann man so sagen. Und die Aufklärer, die wollten den Menschen, nicht nur das Kind, zu voller Selbstbestimmung und höchster Menschlichkeit führen. Deshalb prägte die Vernunft ihr Denken. Allerdings muss man auch die Kritik daran einbeziehen, denn die Aufklärer glaubten, ein Kind sei in Wildheit geboren und müsse durch Erziehung zur Vernunft gebracht werden. Trotz hehren Zielen muss man das natürlich wirklich hinterfragen.
Was man dann auf jeden Fall sehen kann, Erziehung und Pädagogik sind halt so wie alles im Grunde, immer Ausdruck ihrer Zeit und werden eben auch durch die Verhältnisse drumherum geprägt und verändert. Und das kann man jetzt wieder gut im nächsten Jahrhundert nach den Aufklärern beobachten, Matthias. Da hat sich eben der Blick auf Kinder und die Welt der Kinder wieder erheblich verändert.
Auch hier kann ich leider kein genaues Datum sagen, aber man kann vielleicht sagen, dass der preußische Militarismus so gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus Kindern kleine Kadetten in schmucker Marineuniform machten und den Mädchen die eindeutige Rolle in Heim und Herd zuwiesen. Das muss nicht unbedingt lieblos oder gefühlskalt gewesen sein, aber es war wohl kaum kindgerecht, zumal ja auch dahinter das Kalkül gesteckt hat, zukünftige Soldaten und Mütter mit vielen Kindern heranzubilden. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass sich sehr viele reformpädagogische Denkrichtungen entwickelten und ausprobiert wurden.
Diese Reformpädagogik, die richtet sich dann ja oft auch gegen etwas, was ihr da draußen vielleicht unter dem Begriff schwarze Pädagogik kennt. Der Begriff ist in der Fachwelt umstritten, da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Aber viele wissen natürlich trotzdem, was er meint, schwarze Pädagogik. Und das ist dann im Grunde, Matthias, auch die Pädagogik von Johanna Harrer.
Ja, genau. Das war knapp zusammengefasst, könnte man sagen, eine autoritäre und disziplinierende Erziehung, die schädlich war für die weitere Entwicklung des Kindes. Es gibt strenge Strafen und Regeln, das Kind ist einer ständigen Kontrolle unterworfen und somit wird die Erziehung lieblos. Johanna Harrer warnte sogar ausdrücklich davor, weinende Kinder zu trösten oder auf den Arm zu nehmen. Das würde diese kleinen Terroristen nur verweichlichen.
Solche Vorstellungen hat Johanna Harrer dann aufgeschrieben, zum Beispiel in ihrem Bestseller, ich sagte es ja gerade schon, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Wer war aber diese Johanna Harrer und was stand in ihren Büchern genau drin? Armin Himmelrath erzählt uns jetzt davon.
Eine Mutter muss hart bleiben. Schreien stärkt die Lungen. Zu viel Zärtlichkeit verdirbt das Kind.
Johanna Harrer, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Der Erziehungsratgeber wurde ab 1934 hunderttausendfach verkauft. Kinder sind für die überzeugte Nationalsozialistin Objekte. Gefühle bedeuten Gefahr. Es geht vor allem um eins: Härte.
Wenn wir aber befehlen, dann muss das Kind gehorchen. Das heißt, das Befohlene muss auch wirklich durchgeführt werden. Dass ein Kind seinen Eltern unter allen Umständen gehorchen muss, war in vergangenen Jahrhunderten das A und O aller Erziehung und wurde niemals in Zweifel gezogen.
Ich weine, aber niemand kommt.
Sei still. Ich habe ein Märchen geschrieben. Unter den vielen Soldaten, da war einer, den traf das ganze Leid des Vaterlandes noch schwerer als alle anderen. Er wollte trotz allem nicht verzagen. Er wollte von jetzt an nur für ein Ziel leben und seine ganze Kraft nur einer Arbeit widmen. Deutschland und das deutsche Volk wieder aus all dem Elend herauszuführen und es wieder stark und glücklich zu machen. Und was war das für ein Soldat, fragten die Kinder. Das war Adolf Hitler, sagte die Mutter. Erzähl von Adolf Hitler, Mutter, riefen die Kinder.
...1945. Deutschland ist zerstört. Die Bücher der fünffachen Mutter Johanna Harrer aber bleiben. Sie werden neu aufgelegt, wieder und wieder, noch Jahrzehnte nach Kriegsende. Und sie prägen die Erziehung ganzer Generationen.
Reiß dich zusammen.
Aber ich hab Angst.
Reiß dich zusammen. So steht es im Buch von Frau Dr. Harrer.
Damit aus dem Kind kein Haustyrann wird, gilt es, frühzeitig seinen Willen zu brechen. Das ist wichtig für die Charakterbildung und die spätere Lebensführung.
Ich lerne, nicht zu fragen.
Harrers Schriften werden zuletzt 1987 gedruckt. Ihre Ideen aber leben weiter. Sie haben sich längst eingenistet ins Denken vieler Eltern.
Ein Kind muss alleine einschlafen.
Du verwöhnst deine Tochter viel zu sehr. Das ist nicht schlimm, wenn die auch mal schreit. Das muss man aushalten.
Bloß nicht so viel Nähe.
Eltern müssen konsequent bleiben. Manchmal rutscht auch die Hand aus.
Der Bub wird doch wirklich total verhätschelt von seinen Eltern.
Wenn das Kind merkt, dass es unangenehm ist, in seinem eingenästen Bett zu liegen, dann wird es damit aufhören.
Ich brauche Nähe. Ich brauche dich.
Armin Himmelrad über das Vermächtnis von Johanna Harrer in Eine Stunde History. Zu viel Zärtlichkeit verdirbt das Kind oder Schreien stärkt die Lungen. So klingt es, dieses Vermächtnis. Aber was wir noch nicht ganz verstanden haben, ist, wer Johanna Harrer eigentlich war. Dr. Johanna Harrer. Das haben wir immerhin schon eben gelernt. Aber da gibt es noch deutlich mehr zu sagen und deutlich mehr zu besprechen. Und das machen wir jetzt mit Historikerin Miriam Gebhardt. Hallo, Frau Gebhardt.
Hallo.
Ich frage erstmal ganz offen, Frau Gebhardt, vielleicht fällt Ihnen ja spontan eine erste Assoziation ein. Wer war Johanna Harrer?
Eine sehr ehrgeizige, für damalige Zeiten emanzipierte Frau.
Das würde Ihnen als erstes einfallen, sogar emanzipiert, ja?
Ja, ich meine, die hat Medizin studiert. Klar. Das war absolut ungewöhnlich in dieser Zeit. Mhm. Da musste sie auch wirklich Härten auf sich nehmen. Sie war die Einzige in ihrer Schule, die als Mädchen dann Abitur gemacht hat. Also da gehörte schon sehr viel Ehrgeiz dazu.
Ja, das glaube ich. Und sie hatte eben diesen erwähnten Doktortitel. Aber, das muss man vielleicht nochmal sagen, einen in Medizin. Und wenn ich das halbwegs vernünftig aus dem Latein übersetzt bekommen habe, dann hat sie ihre Doktorarbeit wohl über Hirnblutungen geschrieben. Das hat ja nicht so viel mit Pädagogik zu tun.
Nö, also sie war Lungenfachärztin und Ärzte waren damals unangefochtene Autoritäten in der Gesellschaft. Mhm. Also Arzt zu sein allein genügte schon, dass einem alles geglaubt wurde, okay. Sage ich jetzt ein bisschen flapsig. Deswegen hat das ihrer Expertise keinen Abbruch getan.
Aber wie kommt sie selbst dazu? Also was ist ihr innerer Antrieb? Ich meine, sie hätte dann ja auch einfach als Lungenfachärztin weiterarbeiten können. Warum geht sie in diesen Bereich, über Kindererziehung zu schreiben?
Weil sie eben arbeiten wollte, auch nachdem sie selbst Kinder bekommen hatte und das dann als Lungenfachärztin an der Klinik in München nicht mehr möglich war. Und dann hat sie sich auf ein Thema verlegt, mit dem sie quasi ihre eigenen Erfahrungswerte als Mutter mit dem allgemeinen medizinischen Wissen dieser Zeit verbinden konnte.
Das ist interessant, Frau Gebhardt. Dann beschreiben Sie sie eben wieder als sehr ehrgeizig, mit ihrer Karriere im Blick. Sie wollte gerne wieder arbeiten, haben Sie gesagt. Das heißt, diese Idee oder erstmal der Anspruch, Ideen zu verbreiten darüber, was richtige Erziehung sein könnte, war gar nicht so Ihre eigentliche Motivation?
Also ich denke, dass man da pragmatisch vorging, damals wie heute ja auch. Man suchte sich als Frau eine Nische oder einen Bereich, in dem man relativ unangefochten war. Als Frau, als Mutter hatte sie schon diesen Vorschuss und zum anderen hatte sie die Möglichkeit, durch die Propagierung nationalsozialistischer Ideologie sich auch unverzichtbar zu machen in dem System.
Sie hat sich im System unverzichtbar gemacht. Was wissen Sie da über sie? War sie streng nationalsozialistischer Überzeugung?
Ja, das war sie auf jeden Fall. Sie war auch Mitglied der NSDAP und hat in allen möglichen Ämtern gewirkt, bei der Schulung von Hebammen oder von Müttern. Und sie hat auch fleißig veröffentlicht, beispielsweise im Völkischen Beobachter. Und sie wurde ja dann auch dafür haftbar gemacht. 1945 ist sie ja dann in Gefangenschaft genommen worden von den Alliierten und durfte auch nach 1945 nicht mehr als Ärztin praktizieren.
Bevor wir da gleich weitermachen, Frau Gebhardt, eine Sache habe ich aber noch. Sie hat ja nun eigentlich einen wissenschaftlichen Hintergrund, Johanna Harrer, ist aber doch in ihrer Arbeit, ihrer pädagogischen Arbeit, dann streng unwissenschaftlich vorgegangen, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Nein?
Sie hat das damalige Wissen über die Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern und über Erziehung hat sie gesammelt und popularisiert. Also es war überhaupt nicht ihre Idee, was sie da verkündet hat, sondern das war das, was damals allgemein üblich war, was die Ärzte und die Wissenschaft eben darüber dachten. Und das hat sie in eine Sprache gebracht, die zumindest für die gebildete Mittelschicht verständlich war.
Okay, das war also ein Verstand der Forschung.
Genau.
Sie haben gesagt, fürs System, und das fand ich wirklich sehr interessant, gerade hat sie sich unverzichtbar gemacht, daher nochmal so die Rückfrage, wie ist sie dann von der NS-Elite aufgenommen worden? Weil ich sag jetzt mal ganz salopp, die Nazis, sie hätten sich ja eine Johanna Harrer nicht besser ausmalen können, oder?
Die Nazis haben auch Frauen gebraucht, weil sie wussten, dass die Bevölkerung ja nicht zuletzt von Frauen erzogen wird und dass die künftigen Soldaten Kinder sind, die von Müttern erzogen werden. Insofern brauchte der Nationalsozialismus auch Frauen. Und da war sie eben eine nicht unwichtige, die dabei geholfen hat, künftige Soldaten heranzuziehen.
Ja, und auch gerade so mit diesem Aspekt Gleichschaltung und Umerziehung der Gesellschaft wird sie eine besondere Rolle gehabt haben.
Ja, Ja, sie hat eben gleich 1934 ihr erstes und wichtigstes Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, veröffentlicht und hat darin eben schon quasi zwischen den Zeilen, wie es am besten funktioniert mit dem Schlafenlegen, mit dem Stillen, mit dem Reinigen des Kindes schon, ja, Ideologie untergebracht. Das kommt uns heute komisch vor, aber das war damals eben üblich, dass die Ärzte sagten, die Erziehung des Kindes beginnt mit dem ersten Lebenstag, also schon mit der Frage, wann wird das Kind zum ersten Mal gefüttert, wie lange wird es von der Mutter weggelegt, wie oft darf man es nachts aufnehmen oder darf man das überhaupt nicht. All diese Fragen hatten eben nicht nur einen medizinischen oder einen biologischen Sinn, sondern sie hatten immer auch einen erzieherischen Sinn, weil das Kind damit etwas lernen sollte über seine Stellung in der Welt, über seine Stellung in der Gemeinschaft.
Sie haben ja eben schon gesagt, Frau Gebhardt, danach 1945 durfte Johanna Harer nicht mehr praktizieren, aber ihre Werke und ihr Denken haben 1945 ja nun wirklich überdauert. Sie selbst ist stolze 88 Jahre alt geworden, 1988 dann in München verstorben. Was hat Johanna Harer mit dem Rest ihres Lebens nach dem Nationalsozialismus gemacht?
Sie hat ja weiterhin die Bücher immer wieder neu aufgelegt. Also das Buch erschien in inhaltlich unveränderter Form, aber sprachlich neuer Form nach 1945 immer wieder. Man hat einfach die, ich sage jetzt mal, Anrufung von Volk und Führer herausgestrichen, aber die inhaltlichen Ratschläge beibehalten. Und so war sie weiterhin mit ihren Büchern beschäftigt und hat dann eben in München ein eher zurückgezogenes Leben geführt. Sie hatte ja 5 Kinder, mit denen sie teilweise dann auch zusammengearbeitet hat. Aber sie war natürlich keine öffentliche Person mehr.
Wir wollen das später noch vertiefen, aber von Ihnen vielleicht auch noch eine Einschätzung, Frau Gebhardt. Wie wirkungsmächtig war Johanna Harer? Wie viel steckte davon auch noch in der neuen Bundesrepublik und steckt vielleicht sogar in uns heute noch?
Sehr. Es ist einfach so, dass das Thema Erziehung gerade am Anfang, Säuglingspflege, Kleinkinderziehung, etwas ist, das nicht immer nur bewusst reflektiert wird, sondern das wird auch oft so gemacht, wie wir es schon an unserem eigenen Leib erlebt haben, wie es unsere Eltern und unsere Großeltern uns vorgemacht haben. Das heißt, da ist eine enorme Konstanz und Beharrlichkeit in dem Thema. Das kann man nicht über Nacht ändern. Und viele der Ratschläge damals waren so eingängig, zum Beispiel ein Indianer kennt keinen Schmerz oder so, dass sie uns heute noch im Kopf herumspuken und dass wir heute noch denken, wenn ein Kind beispielsweise hinfällt und weint, dass es vielleicht klug wäre, ihm nicht zu viel Mitleid zu schenken, weil dann hört es wieder schneller auf zu weinen.
Stell dich nicht so an.
Genau, das sind alles so Gedankenschnipsel, die immer noch mit dieser Erziehungsideologie zu tun haben. Und ich denke, dass also vor allem die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre, die ja jetzt ja schon im Großelternalter sind, damit noch ganz stark aufgezogen
wurden. Aber ich glaube, ich habe diese Gedankenschnipsel, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Gebhardt, auch.
Ja, das dauert noch. Das dauert noch, bis das weggeht. Und es gibt ja auch immer wieder Rückwärtsbewegungen. Mhm. Also die große Freiheit und Liberalität der 70er Jahre bei der Erziehung ist ja auch wieder vorbei und es geht wieder mehr darum, Grenzen zu ziehen und Konsequenz zu zeigen dem Kind gegenüber. Also da gibt es immer wieder Anschlusspunkte.
Historikerin Miriam Gebhardt mit diesen Anschlusspunkten für Johanna Harer, weshalb sie irgendwie bis heute aktuell bleibt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Gebhardt.
Gerne, bitte.
Jetzt haben wir Johanna Harer etwas besser kennengelernt hier in einer Stunde History. Und Matthias, jetzt kommen wir eben zu diesem Begriff der schwarzen Pädagogik. Wie gesagt, einer, der in der Fachwelt umstritten ist. Aber schwarze Pädagogik ist eben so ein geflügelter Ausdruck geworden für eine bestimmte Erziehungsschule.
Naja, wir kommen ja gleich nochmal darauf zurück, aber ein paar Stichworte vielleicht schon mal jetzt. Es war die Vorstellung einer bindungslosen Erziehung. Kinder und Eltern sollten keine emotionale Beziehung aufbauen und die Folgen kann man sich ja vorstellen. Das war schädlich für die weitere Entwicklung des Kindes. Kinder, die hart gegen sich und die Umwelt waren und irgendwann eben dieses Prinzip auch bei ihren eigenen Kindern wieder angewendet haben.
Bindungslos und hart gegen sich und die Umwelt, so beschreibt es Matthias. Frau Seichter, schwarze Pädagogik, was stellen Sie sich denn unter diesem Begriff vor? Was meint er eigentlich?
Ja, also der Begriff schwarze Pädagogik ist überall dort zu finden und anzutreffen, wo Kinder wissentlich an Körper und Seele durch erzieherische Praktiken, also auch durch Erzieherinnen und Erzieher oder Eltern, verletzt, gedemütigt und misshandelt werden. Also überall dort kann man sagen, es sind Elemente schwarzer Pädagogik am Werke. Und symbolisch, metaphorisch steht Schwarz dann für eine macht- und gewaltvolle Erziehung.
Mhm. Sabine Seichter ist bei uns in einer Stunde History, Pädagogin und Professorin an der Uni Salzburg. Schön, dass Sie da sind, Frau Seichter.
Vielen Dank, freue mich.
Wenn wir uns da nach den Ursprüngen einer solchen schwarzen Pädagogik umschauen, wo werden wir da fündig? Weil wenn Sie das so beschreiben, überall, wo Kindern Schmerz und im Grunde ja auch so, also ich sag mal fast pädagogisches Leid zugefügt wird, ist das überhaupt ein Konzept oder finden wir das auch einfach in, sag ich mal, planloser Kindererziehung, als man sich über sowas noch keine Gedanken gemacht hat?
Also die viel schwierigere und vielleicht sogar, wenn Sie mir erlauben, interessantere Frage wäre gewesen, wo finden wir sie nicht? Denn wir müssen leider annehmen, dass Erziehung durchtränkt ist von Macht und Gewalt. Und historisch können Sie da ganz zurück bis in die allerersten Anfänge, sowohl privater als auch institutioneller Erziehung. Denn was vielleicht mit einem Stirnrunzeln einhergeht, ist bei genauerer Betrachtung eigentlich ganz logisch. Erziehung will immer, egal in welchem Zeitalter, egal welcher Couleur, aus dem Kind etwas machen, was es momentan noch nicht ist.
Mhm.
Also etwas herstellen, das Kind zu etwas Besserem machen.
Wir haben vorhin auch die Zitate der Aufklärer gehört, die Wildheit des Kindes bekämpfen.
Genau, das Kind wird als ein wildes Ungestüm, als ein Ungeheuer betrachtet und noch im 20. Jahrhundert, neulich erst, gab es einen Ratgeber mit dem Titel »Warum unsere Kinder Tyrannen sind«.
Mhm.
Also dem Kind wird etwas Animalisches zugeschrieben, das es mit aller Macht und wenn es sein muss, halt auch eben mit aller Gewalt regelrecht auszutreiben und auszuprügeln gilt.
Ohne Johanna Haare da jetzt bei banalisieren zu wollen, aber das heißt, diese gelebte und tatsächlich in Form gegossene schwarze Pädagogik gab es auch schon lange vor Johanna Haare.
Ja, natürlich. Der Höhepunkt ist wahrscheinlich einige Zeit vor ihr. Also im 19. Jahrhundert. Und Johanna Haare konnte ja auch nur deshalb so erfolgreich sein, übrigens wie der ganze Nationalsozialismus, weil viele, viele ideologische Punkte, wie beispielsweise Rassenhygiene und Rassendenken, ja schon am Boden lagen. Und die Ideen musste man nur noch aufgreifen.
Mhm.
Was das alles nicht besser macht, um Gottes Willen.
Klar.
Ne? Das wäre naiv. Nur der Begriff geht zurück, was Sie mich eingangs fragten, auf ein Buch von der Journalistin Katharina Rutschki. Schwarze Pädagogik hieß das. Und der Untertitel ist aber viel interessanter. Der heißt nämlich zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung. Und es sagt uns zweierlei. Eigentlich, dass Macht und Gewalt ja fast zur DNA der Erziehung gehört. Also das, was natürlich ist quasi.
Der bürgerlichen Erziehung
und
jedenfalls.
Und der bürgerlichen Erziehung. Mhm. Und das wissen wir leider bis heute, dass Macht und Gewalt durch alle sozialen und gesellschaftlichen Schichten geht.
Mhm. Welches Verhältnis haben Kinder und Eltern in diesen Vorstellungen einer schwarzen Pädagogik?
Ja, ich will vielleicht auch gleich verirren und sehr ein bisschen aus dem Konzept bringen.
Ja, aber machen Sie mal.
Man könnte sagen, ein durchaus gutes. Denn jede Erziehung, deshalb Erziehung ist so wahnsinnig interessant, weil sie so komplex ist, gründet darauf, dass sie zum Wohle des Kindes passiert.
Mhm.
Also somit ist auch die Ohrfeige, die manchmal ja immer noch sogar gegeben wird und von vielen gar nicht als schlimm gesehen wird oder der Klaps auf den Popo, das findet alles, wenn man fragen würde, zum Wohle des Kindes statt. Man will immer das Beste für das Kind. Nur was das Beste ist, das ist natürlich unterschiedlich über die Zeit hinweg. Und eine bindungslose Pädagogik, die es schon immer gab und bis heute immer noch gibt, nicht nur, aber eben auch, ist dann eben gekennzeichnet von Distanz, von Kälte, von Unterwerfung, von Isolation. Und weniger eben von Nähe, von Liebe und von einer emotionalen Umsorgung.
Welche Folgen hat das für Menschen, für Kinder, für spätere Erwachsene, wenn sie so erzogen werden? Ich nehme an, zum einen, dass sie es nachher selber so machen werden, wenn sie Kinder erziehen.
Also das ist leider auch richtig. Mhm. Man sagt, Kindheitserfahrungen traumatisieren natürlich zum einen, was das Leben, ganze Leben lang prägt und man mit sich schleppt. Aber zum anderen sagt man auch, sie werden vererbt, in Anführungsstrichen. Mhm. Also das weiß man leider vor allem auch bei sexualisierter Gewalt, dass es nicht unbedingt sein muss. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass man es an seine eigenen Kinder weitergibt. Und die traumatischen Erlebnisse, die, wenn überhaupt, teilweise erst im Erwachsenenalter aufgearbeitet werden.
Mhm. Nochmal aus persönlichem Interesse, welche Rolle spielen denn aber eigentlich Männer und Väter in dieser Erziehung? Weil bei Johanna Haarer hatte es auch den Eindruck, als wäre das ein Kosmos und eine Ebene, die alleine den Frauen überlassen wird und auch ihnen zugesprochen oder zugeschoben auch wird von mir aus.
Also wenn wir jetzt ungefähr 300 Jahre Erziehungsgeschichte überblicken würden, wir haben vorher gerade die Aufklärung genannt, ja, muss man sagen, sie spielen gar keine Rolle. Mhm. Denn für dieses Geschäft der Erziehung, für dieses niedrige Geschäft der Erziehung, also Umsorgung vor allem, war schon immer die Frau qua Mutter bestellt. Der Vater, wenn überhaupt, interessierte sich dann für die kognitive Entwicklung, also Schule, Oberstufe vor allem. Übrigens, wenn Sie mir erlauben, das sehen Sie bis heute. Mhm. Erzieherinnen im Kindergarten sind vor allem weiblich.
Unbedingt.
Und Lehrer am Gymnasium proportional zur Grundschule männlich.
Ja.
Also auch das scheint sich zu durchziehen. Und dass Väter heute als Teil, gleichberechtigter Teil von Erziehung betrachtet werden, auch Sorgearbeit übernehmen, das ist sehr, sehr modern. Das ist ein absolut modernes Phänomen. Mhm.
Womit wir aber irgendwie auch bei dem Punkt wären, wie viel von dieser schwarzen Pädagogik immer noch heute in uns steckt. Sie haben das ja eigentlich schon gesagt, Frau Seichter, sehr, sehr viel. Aber wenn ich da jetzt auch mal mit mir selber ehrlich bin, wenn ich zum Beispiel ein Kind sehe, das auf die Knie fällt, dann rutscht mir auch mal sowas raus wie, komm, stell dich nicht so an. Ist das schon die schwarze Pädagogik in mir?
Also vielleicht, um nochmal auf Johanna Haarer zurückzukommen. Ja. Das war während der NS-Zeit das populärste Buch, der populärste Erziehungsratgeber. Viele wissen nicht, dass dieser Ratgeber aber bis weit in die 70er Jahre zu den meistgelesenen Büchern gehört hat. Es wurde nur geringfügig überarbeitet. Natürlich der NS-Nazi-Jargon wurde getilgt, aber die Erziehungsauffassung blieb 1:1. Also das heißt, Kinder der 70er Jahre wurden von der Atmosphäre Johanna Haarers gegebenenfalls erzogen. Und damit stecken in vielen Generationen diese, wie Sie auch sagten, diese Einstellung des Erwachsenen gegenüber dem Kind, der Unterwerfung, der Unterdrückung, eher der Kälte und der Distanz als eine gesunde emotionale Zuwendung. Es gibt dann oftmals über, wir haben zum Beispiel heute auch den Gebrauch der Helikoptereltern, die dann also zu sehr klammern und dem Kind gar keinen Spielraum mehr lassen. Also die Ausgewogenheit zwischen Nähe und Distanz, die ist bis heute sehr, sehr selten eher anzutreffen.
Das heißt, wir sind da ein bisschen ins andere Extrem gekippt, weil man dann diese Bindungslosigkeit bekämpfen wollte. Ist man in die extreme Bindung gegangen? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Also davon lebt eigentlich die Geschichte der Erziehung, dass wir...
Dass es immer zwischen den Extremen kippt?
Dass wir meistens zwischen Extremen pendeln. Ne? Mhm. Autoritäre Erziehung versus antiautoritäre Erziehung. Gewöhnliche Erziehung versus Reformpädagogik. Also das Aushalten von Extremen, das ist natürlich auch lebenspraktisch viel, viel schwieriger. Aber wahrscheinlich eine kindgerechte Erziehung und eine würdevolle Erziehung würde es wahrscheinlich faktisch nur geben, wenn wir mit diesen Extremen umgehen können.
Aber da beruhigen Sie mich ein bisschen. Das heißt, wenn ich einmal gesagt habe, komm, stell dich nicht so an, wenn ein Kind auf die Knie gefallen ist, bin ich noch nicht schwarzer Pädagoge.
Da haben Sie noch die Hoffnung, das zu korrigieren.
Sabine Seichter, Pädagogin, Professorin in Salzburg hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Seichter.
Ich danke Ihnen, danke.
Vielleicht werdet ihr es euch ja innerlich jetzt auch schon die ganze Zeit gefragt haben, denn die Frage liegt auch nah und sie muss eben auch gestellt werden, denke ich. Wie viel schwarze Pädagogik steckt eigentlich in einem selbst? Wie viel steckt in euch? Wie viel steckt in mir? Wie viel steckt vielleicht in dir, Matthias? Und was geben wir davon eventuell weiter? Denn diese schwarze Pädagogik hat eben nicht zuletzt wegen Johanna Harrer lange überlebt.
Ja, genau wie du sagst, sie hat überlebt, auch wenn man das wirklich kaum glauben mag. Das kann man schon daran sehen, dass Johanna Harrer zwar keine Approbation nach 1945 mehr bekommen hat, aber ihre Bücher wurden weiter verlegt und erreichten hohe Auflagen. Sie waren nur verbal ein wenig entschärft, aber inhaltlich wurde nichts geändert. Natürlich haben nicht alle Eltern nach Harrers Buch gehandelt, einige aber werden es schon gewesen sein und damit lebte die schwarze Pädagogik weiter. Allerdings mit sehr vielen konkurrierenden pädagogischen Konzepten.
Ja, und so getreu dem Motto, Kinder machen nicht, was ihre Eltern sagen, sondern machen das, was ihre Eltern tun, wird das wahrscheinlich auch in BRD wie DDR weitergelebt haben.
Ja, das kann man so sagen. Es gab zumindest im Westen hierarchische Strukturen, die Erziehung war mitunter hart und lieblos und vielleicht auch den Wirren der Nachkriegszeit geschuldet. Aber Kinder und Jugendliche hatten oft nicht so richtig viel zu lachen. Es herrschte ein strenges Regiment mit klaren Regeln, vielleicht sollte man sogar besser sagen Vorschriften. Für die westliche Bundesrepublik gilt das bis weit in die 1970er Jahre hinein. Und in der DDR dürfte das in einem anderen, nämlich sozialistischen Umfeld kaum anders gewesen sein.
Ja, also steht sie natürlich noch im Raum, diese Frage, die ich vorhin auch schon mal aufgeworfen habe, wie viel schwarze Pädagogik heute noch in uns steckt im Jahr 2025. Diese Frage, sie steht da und sie bleibt da irgendwie auch im Raum stehen, solange wir nicht mal diesen unangenehmen Blick in den Spiegel wagen. Und das machen wir jetzt, wollen mal ein bisschen drüber nachdenken, mit Nina Kolleck. Sie ist Bildungsforscherin und Professorin an der Uni Potsdam. Hallo Frau Kolleck.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und dann fangen wir doch mit diesem unangenehmen Blick in den Spiegel an, Frau Kolleck. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn mir zu einem Kind zum Beispiel der Satz entfährt, komm, stell dich nicht so an, beiß mal auf die Zähne, alles halb so wild. Gehe ich dann, und ich spitze jetzt absichtlich zu, gehe ich dann schon Nazi-Pädagogik auf den Leim?
Naja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben und vor allem alles nur auf die sogenannte Nazi- oder NS-Ideologie zurückzuschieben, ist auch zu einfach, weil es ja sicher auch schon andere Formate gab, wo eben Gefühle nicht so ernst genommen wurden, auch vor der Nazi-Zeit. Auch wenn es oft so verklärt wird und dann, weiß nicht, Emile von Rousseau zitiert wird etc., gab es ja auch damals eben Erziehungsratgeber, die auf sehr viel Kälte und Distanz gesetzt haben oder körperliche Züchtigung.
Das hat Ihre Kollegin Seichter vorhin auch schon zusammengefasst, dass Johanna Harrer zum Beispiel vieles auch eigentlich zusammengeschrieben hat, was Standard ihrer Zeit war.
Naja, Standard ihrer Zeit würde ich nicht sagen. Also das halte ich für verklärt. Es gab ja schon auch beispielsweise eben auch die Schriften von Rousseau, der schon eine ganz andere Pädagogik vorgeschlagen hat, sich ja auch nicht unproblematisch war. Aber eben auch damals eben schon andere Überlegungen, auch bei Maria Montessori, die ja auch einen sehr starken Bezug zum Faschismus hatte, aber doch auch einen anderen Bezug zur Nähe und zur Bindung hatte. Also von daher können wir nicht sagen, dass die Johanna Harrer da einfach nur zusammengeschrieben hat, was es schon gab, sondern sie hat selektiv zusammengeschrieben, was es damals schon gab und hat alle Pädagogiken, die auf Nähe und Bindung setzen, ausgeblendet.
Okay, das heißt aber nochmal zu meiner Frage, wenn ich sage, komm, beiß auf die Zähne, stelle ich nicht so an, gehe ich dann zumindest dieser bindungslosen Pädagogik schon auf den Leim?
Das schon eher, also das kommt schon dahin und auch an der ja empathielosen. Also es ist ja sehr empathielos, das so zu sagen, einfach jetzt stelle ich doch mal nicht so an. Und das kennen wir ja schon auch im Alltag, also auch zwischen Erwachsenen, aber gerade auch im Umgang mit Kindern, dass schnell gesagt wird, oh, jetzt hör doch mal auf zu heulen und es nervt mich. Ist doch nur eine kleine Wunde. Und jeder, der ein kleines Kind mal hatte, der weiß, dass die manchmal kommen mit Wunden. Da denkt man, das kann ja nicht wehtun. Aber trotzdem haben sie in dem Moment ein Bedürfnis, das gestillt werden soll. Und wenn sie dann lernen, naja, also damit ja mache ich mich zum Affen, wenn ich hier irgendwie weine, dann lernen sie dann später auch bei anderen Gefühlen, die eben ja sehr wichtig für sie sind, diese zu überspielen und nicht ernst genug zu nehmen, was dann später auch fatale Folgen haben kann.
Wie würden Sie denn eigentlich eine solche pädagogische Praxis nennen? Ich habe jetzt gerade mal bindungslos gesagt, wir haben vorhin aber natürlich auch schon häufiger den Begriff schwarze Pädagogik eingesetzt. Das ist ja einer, der im Fachdiskurs der Bildungsforschung gar nicht mehr so gern gehört wird oder sogar eigentlich nicht mehr up to date ist.
Genau, in der Wissenschaft vermeiden wir den Begriff der schwarzen Pädagogik aus unterschiedlichen Gründen. Also wir nutzen ihn gar nicht mehr. Wenn, dann nutzen wir ihn als ja Referenz dafür, dass er mal genutzt wurde. Er wurde ja auch wirklich nur eine sehr kurze Zeit lang genutzt, denn er ist extrem pauschal und fasst sehr unterschiedliche Traditionen zusammen, die eigentlich so nicht unbedingt auch Gemeinsamkeiten haben und die nicht im direkten Zusammenhang miteinander stehen. Also zum Beispiel medizinische Ratgeber, das Kind in, weiß nicht, kaltes Wasser tunken oder so, die bürgerliche Strenge, die emotional vernachlässigende Erziehung oder auch die distanzierte Erziehung oder auch die, ich würde sie jetzt bindungsfeindliche Erziehung, der NS-Erziehung mit ihren gezielten Bindungsbrüchen ja auch, die Johanna Hara ja auch so beschreibt. Also von daher, es gibt sehr viele unterschiedliche Ansätze, die auch aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, auch körperliche Züchtigung etc., die ja auch von einigen gerechtfertigt wurden. Das ist ja auch nochmal was anderes. Johanna Hara selbst schreibt ja auch nicht über wirkliche körperliche Züchtigung, sondern über eben diese ja bindungsfeindliche Erziehung, um den Willen des Kindes zu brechen und keine Nähe zuzulassen. Und sie zu empathielosen Menschen zu erziehen quasi.
Und wo wir eben schon merken, Sie haben es ja gerade schon aufgedröselt, wie groß die Unterschiede sein können von körperlicher Züchtigung über dieses Bindungsfeindliche, wie Sie gesagt haben, der Nazis bis hin zur bürgerlichen Strenge in dem Sinne wie so, hier üb bitte 10-mal pro Woche Klavier spielen, damit du es auch zu was bringst. Was würden Sie denn sagen, was steckt uns so als bundesdeutsche Gesellschaft da pädagogisch am tiefsten in den Knochen?
Ja, schwer zu sagen, aber diese bindungsfeindliche Erziehung, die steckt auf jeden Fall ganz tief in der Gesellschaft drin, das sehe ich auch immer wieder, zumal sie ja wirklich auch konträr zu der wissenschaftlichen Erkenntnis steht, weil ja Studien in unterschiedlichen Disziplinen schon über Jahrzehnte weltweit belegen, wie wichtig Bindung gerade in den ersten Lebensjahren ist, eine kontinuierliche, feste, gute Bindung zu eben den primären Bindungspersonen. Es können unterschiedliche Menschen sein, es müssen nicht immer Mutter, Vater sein, das können auch zwei Mütter sein oder zwei Väter oder so oder auch die Großmutter, aber es muss eben eine Nähe gelebt werden und eine Geborgenheit gezeigt werden und auch eben eine Empathie mit dem Kind, um ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Das ist das A und O, das ist viel wichtiger als die gute Ernährung, das ist viel wichtiger als Rituale, das ist das A und O für ein gesundes Aufwachsen und das zeigt sich später in allen möglichen Dimensionen, auch körperlich, gesundheitlich, aber natürlich auch dann im Zweifel, wenn es eben nicht so gut verlief, in einer Bindungsstörung.
Man fragt sich aber, Frau Kolleg, wie so eine bindungsfeindliche Erziehung so lange überdauern kann. Wie überlebt das? Ist es so dieses klassische Muster, Kinder machen halt nicht das, was man ihnen sagt, sondern machen genau das, was wir tun? Also wenn wir ihnen diese Bindungsfeindlichkeit vorleben, dass sie sie übernehmen? Oder wie passiert das?
Das passiert auch durch unterschiedliche Dinge. Also erstens ist es ja nicht so, dass die Erziehungsratgeber von heute da das ideale Bindungsbild vorleben, sondern was wir heute vorfinden, wenn wir einmal in den Buchladen gehen und uns umdrehen, dann sehen wir erstmal auf dem Ramstisch total viele Erziehungsratgeber, die auch wild gekauft werden und die alle was ganz Unterschiedliches ja versprechen und viele davon, sogar die, die am erfolgreichsten sind, die erinnern teilweise doch schon sehr an Johanna Hara. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, das ist so der klassische Bestseller geworden, den haben fast alle Eltern dann mal bekommen, die auch, weiß ich, auch noch Anfang des Jahrhunderts Kinder gekriegt haben. Das fing an in den 90ern. In den 90ern gab es die erste Auflage. Das heißt, das gibt es auch immer noch in einer neuen Auflage, ein bisschen abgeschwächt. Dieses Buch heißt, jedes Kind kann schlafen lernen. Und da wird im Endeffekt...
Ah, das kenne ich, glaube ich, ja.
Ja, genau. Und da wird im Endeffekt das, was Johanna Hara erklärt hat, auch beschrieben. Also das Kind schreien zu lassen, aber in bestimmten Intervallen und nicht auf die Bedürfnisse des Kindes Rücksicht zu nehmen, sondern wirklich gegen die eigenen Gefühle für das Kind, gegen die eigene Empathie, das Kind dann auch alleine im Zimmer schreien zu lassen. Natürlich NS-Ideologie frei ist dieses Buch und es wurde jetzt auch etwas abgeschwächt wohl in der aktuellen. Ich kenne nur die alte Ausgabe, weil eben ja diese Parallele zu Johanna Hara doch auch schon einigen auffiel. Und solche Hinweise finden wir in sehr vielen Büchern, auch in Jugendbüchern fällt mir das immer wieder auf. Da wird immer ganz groß die Überbehütung kritisiert. Es ist sicher auch eine Schwierigkeit, das wird ja auch in der Bindungstheorie dargelegt, dass wenn Kinder jetzt kontrolliert werden und keine Freiräume haben, ihre Autonomie auszuleben etc., selbstständig zu werden, das ist sicher eine Schwierigkeit, aber es betrifft so wenige Eltern statistisch gesehen, dass die eigentliche Schwierigkeit wirklich darin besteht, dass zu vielen Kindern gar keine sichere Bindung aufgebaut wird. Das ist eigentlich das größte Problem, das unsere Gesellschaft dann auch mitträgt, weil es einfach einen viel größeren Anteil an Kindern dann auch trifft und an Eltern, die es gar nicht besser wissen. Es gibt auch Erziehungsberater, sogenannte, die sowas wirklich auch tatsächlich sagen, die dann auch so dieses Bild haben, ein Kind ist ein kleiner Tyrann und der will erstmal aus den Eltern rausholen, was nur geht. Und da müssen die Eltern dann ihre sogenannten Grenzen setzen und das Kind dann auch mal alleine lassen in der Wut. Also es geht wenig darum, welche Bedürfnisse haben denn eigentlich Kinder, welche haben Eltern und wie können wir dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse auch ausreichend befriedigt werden, dass alle irgendwie sich wohl damit fühlen, sondern es geht ganz oft um so einen Kampf schon von Anfang an nach der Geburt, so ein Machtkampf.
Das verstehe ich, Frau Kolleck, das sind die Ratgeber auf der einen Seite, aber wir laufen doch auch sehr Gefahr, die Fehler, die vielleicht unsere Eltern gemacht haben, dann auch einfach wieder zu wiederholen.
Genau. Dennoch sehen wir auch, dass sich eben bestimmte Muster dann auch wieder zeigen, wenn man eigene Kinder kriegt. Mhm. Und es wird jeder, der kritisch mit sich selbst umgeht, eben an sich selber auch bemerken, dass bestimmte Erfahrungen, die gesammelt wurden, die nicht unbedingt positiv waren, dann auch weitergegeben werden. Aber auch die positiven, die werden ja auch weitergegeben. Das lässt man ja auch eher zu und redet darüber. Aber eben, es sind ja auch negative Erfahrungen, die wir alle gesammelt haben und die äußern sich dann, irgendwo kommen sie zum Vorschein. Und das müssen noch nicht mal, das weiß man jetzt aus der Forschung, eigene Erfahrungen sein, die man gesammelt hat, sondern es kann eben auch sein, dass die eigenen Eltern Erfahrungen gesammelt haben, beispielsweise durch kriegstraumatisierte Eltern, also die Großeltern dann, die dann, oder Urgroßeltern, die dann im Zweifel im Krieg waren. Und das ist ja eine ganze Kriegsgeneration, die sehr viele Kinder dann erzogen hat, die wiederum dann auch Kinder gekriegt haben. Und wir sehen eben in der Forschung, gerade in dieser transgenerationalen Forschung oder auch in der Traumaforschung, dass sich solche Erziehungsmethoden oder auch Traumata übertragen können, selbst wenn man sie selbst nicht erlebt hat. Also plötzlich handelt man so, wie die eigene Großmutter oder der Großvater gehandelt haben, wie man es nur aus Erzählungen der eigenen Eltern vielleicht kennt oder dann später erst entdeckt und hört, weil man mit seinen Eltern beispielsweise ein Gespräch führt. Ach, so wurdest du also erzogen und bei mir kommt es plötzlich erst zum Vorschein. Also so wie auch genetische Dispositionen dann eben auch Generationen überspringen können, so können auch Erziehungsmethoden dann Generationen überspringen und dann erst zutage treten.
Jetzt wollen wir aber nicht so gerne so leben, Frau Kolleck, wie die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, wollen unsere Kinder vielleicht auch anders erziehen, als wir mal erzogen worden sind. Wie können wir diese, ich nenne es jetzt nochmal, die bindungsfeindliche Pädagogik oder ihre zumindest Rückstände davon, wie können wir das überwinden?
Das können wir sicher gut überwinden, wenn wir erstmal selbstkritisch damit umgehen, wie wir selber groß geworden sind, welche Erziehung wir selbst erlebt haben. Und jeder, der dann auch wirklich eine traumatische Kindheit hatte, das ist wichtig, dass man eben dann auch eine individuelle Therapie mal beginnt. Denn eben viele Eltern wiederholen diese Muster auch ganz unbewusst, ohne dass sie es wollen. Die können auch so reflektieren, wie sie wollen. Und trotzdem kommen die wieder zum Vorschein.
Sagt Nina Kolleck, Bildungsforscherin, Professorin an der Uni Potsdam. Wir haben uns mal an diesen unangenehmen Blick in den Spiegel gewagt. Aber vielleicht haben wir auch ein paar Ideen gefunden, wie wir das Spiegelbild verändern können. Ich danke fürs Gespräch, Frau Kolleck.
Ich danke Ihnen.
Was wären denn so Sätze, die man im Laufe seines Lebens aufgeschnappt hat? Vielleicht sowas wie, komm, beiß auf die Zähne oder wenn's weh tut, nicht gleich jammern und du musst vielleicht auch nicht gleich jedes Wehwehchen und Problemchen immer nach außen tragen. Das sind auf jeden Fall so Sachen, die ich als Kind noch mitgekriegt habe und jetzt kommt's, das sage ich immer ehrlich, von denen ich wahrscheinlich auch manches für richtig halte und weitergebe. Tja, Matthias. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie nicht tot zu kriegen, diese schwarze Pädagogik. Wobei das bei dir wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders abging.
Ja, es war ehrlich gesagt grauenvoll. Also in meiner Grundschule, da haben die Lehrer regelmäßig und regelrecht geprügelt mit dem Lineal auf die Fingerkuppen. Da wurden Ohrläppchen verdreht und es gab auch schon mal eine Ohrfeige. Nicht gerade jeden Tag, aber immer wieder. Die Erwachsenen unserer Siedlung, in der ich groß geworden bin, waren Kindern gegenüber nahezu feindlich eingestellt. Alles, was Krach machte, war verboten und die Drohung mit der Polizei, die war schnell dabei. Alles in allem war man als Kind gut beraten, den Kopf einzuziehen. Und ich kann es nicht belegen, aber ich meine, diese lieblose Erziehung hat viel dazu beigetragen, dass in den 1970er und 80er Jahren so viel Randale in der Bundesrepublik war. Aber das, wie gesagt, ist nur eine Vermutung.
Ich glaube jedenfalls, dass wir für heute hier in einer Stunde History genug gesammelt haben, um mal in Ruhe über uns selbst nachzudenken, vielleicht auch über unsere Eltern und vielleicht eben auch über unsere Kinder, wenn wir denn welche haben. Und an der Stelle hätte ich dann noch einen Podcast-Tipp für euch, wenn ihr vielleicht gerne noch ein bisschen weiter nachdenken wollt und euch auch die ein oder andere Entwicklung in unserem Land beunruhigt. Dann ist der neue ARD-Doku-Podcast Hateland bestimmt was für euch. Da findet ihr ab jetzt Recherchen zum extremen und radikalen Rand in Deutschland. In der ersten Staffel zum Beispiel Deep State, vom Elitesoldaten zum Reichsbürger, taucht Investigativjournalist Martin Kaul ein in die Welt der Reichsbürger. Er beschäftigt sich dabei vor allem mit einem Mann, nämlich mit Rüdiger von Pescatore. Der war früher Elitesoldat und steht heute vor Gericht als Terrorverdächtiger. Zusammen mit anderen Mitgliedern der sogenannten Gruppe Reuß soll er versucht haben, die Bundesregierung zu stürzen. Mit Waffen und eigenem Militär. Er selbst schweigt bis heute dazu. Martin und sein Team haben 2 Jahre recherchiert und tiefe Einblicke in Pescatores Leben bekommen. Sie haben sich durch geheime Chats gewühlt und sind bis nach Brasilien gereist, in die wohl deutscheste Stadt des Landes. Immer mit der Frage, ist dieser Reichsbürger wirklich ein Terrorist? Hateland, so heißt der Podcast, den kriegt ihr jetzt in der ARD-Audiothek oder auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Das war eine Stunde History für heute. Hateland, hört gerne rein. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.